Thaler, ganz herzlichen Dank für die sehr freundliche, nette Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute selber hier sprechen zu können. Das ist mein erstes Brain-Café sozusagen. Finde ich eine tolle Einrichtung, dass man die Gelegenheit hat, was im Labor passiert und was sonst immer nur in irgendwelchen Spezialzeitschriften, auch noch auf Englisch steht, auch mal in die Öffentlichkeit zu tragen, weil natürlich auch klar ist, dass Sie als Steuerzahler ganz maßgeblich damit beteiligt sind, dass diese Grundlagenforschung überhaupt gemacht werden kann. Und die Idee war jetzt heute, an diesem Beispiel mit dem Handschuh, den manche von Ihnen vielleicht aus der Zeitung auch schon kennen, zu zeigen, wie so der Weg, wie verschlungen so der Weg tatsächlich ist in der Forschung, wenn man anfängt, etwas im Labor zu machen, bis es dann bis zu Patienten anwendbar ist. Wir machen sozusagen, fangen an, oder das zentrale Thema sind letztendlich Lernprozesse. Ein bisschen anders als was man so von der Schule kennt. Lernen ist nicht nur Vokabellernen, sondern Lernen ist sehr viel breiter natürlich. Und die Basis der Lernprozesse sind die Nervenzellen und die Synapsen. Das ist ganz wichtig. Wir werden also von da uns ganz kurz einen Ausflug zu den Synapsen machen. Und dann sind wir bei diesem Handschuh. Und von da kommen wir dann wieder zurück zum Lernen. Und dieser ist eine spezielle Art des Lernens. Man kann das fast so ein bisschen wie so ein Nürnberger Trichter betrachten, was auch in diesem Zeitungsartikel tatsächlich so dargestellt wurde. Vielleicht so, dass Sie das einordnen können. Man unterscheidet zwei große Bereiche des Lernens. Das mit der Schultafel, das ist so eher das hier. Das Lernen von Fakten, was man aus Büchern lernen kann. Und dann gibt es das sogenannte prozedurale Lernen. Das Paradebeispiel dafür ist Fahrradfahren lernen. Und Sie sehen sofort, das kann man nicht aus Büchern lernen. Sie können 10 Bücher über lesen, wo geschrieben wird, wie man Fahrrad fahren lernt, aber dann können Sie immer noch nicht. Sie müssen es machen. Übung. Übung und Training ist die Basis dieser Lernprozesse. Und darum dreht sich. Diese Art des Lernens ist sozusagen Gegenstand. Und das sind Beispiele, wo das überall eine Rolle spielt. Im Sport, wie gesagt, beim Fahrradfahren lernen, Blindenschrift lernen, Musikinstrument lernen. Oder zum Beispiel solche Röntgenbilder ansehen. Als Laie gucken Sie da hin und sehen eigentlich nichts. Ich sehe da auch sehr wenig. Und ein Röntgenarzt, der guckt da drauf und sieht alle Details. Das heißt, der hat gelernt, Strukturen zu sehen, die andere gar nicht sehen können. Das gleiche gilt für elektronenmikroskopische Aufnahmen. Ein Laie guckt da drauf und denkt, das ist der Mond. Aber nein, das ist eine Zelle mit Zellbestandteilen. Und der Fachmann sieht das, weil er das gelernt hat. Und das ist das Prinzip dieser Art Lernens. Da steht, wie gut man etwas kann und da steht, wie lange es dauert. Und Sie sehen an dieser Kurve, wie die verläuft, es hört nie auf. Man lernt nie aus. Man kann immer noch mal besser werden. Am Anfang hat man großen Lernerfolg, da wird man schnell gut. Und dann wird es immer langsamer und immer schwieriger. Das ist diese Art von Lernen. Was ist jetzt die Basis dieser Lernprozesse und anderer Lernprozesse auch? Im Englischen sagt man Learning by Heart, das ist nicht ganz richtig, wir lernen nicht mit dem Herzen, natürlich mit dem Gehirn. Und da drinnen gibt es die Nervenzellen, Nervenzellkörper, und Axon und die Synapsen. Und die Synapsen sind der Ort, wo gelernt wird. Und um Ihnen nochmal so ein ganz kurz das Staunen beizubringen, sozusagen, über das, was Sie im Kopf haben, man kann zählen, wie viele Nervenzellen wir im Kopf haben. Eine Zahl mit ziemlich vielen Nullen sind so viel wie Sterne in der Milchstraße. Dann kann man das weiter aufschlüsseln. Man kann gucken, wie lange sind eigentlich diese Verbindungen, wenn man in einem Gehirn die alle aneinander klebt. Ja, die sind etwa 1 Million Kilometer, dreimal zum Mond und wieder zurück in einem Kopf. Da man sich das alles gar nicht vorstellen kann, machen wir jetzt Folgendes, wir nehmen ein Gehirn, gucken uns 1 Kubikmillimeter an, wie so ein Pfefferkorn, und zählen mal, was in diesem Pfefferkorn Gehirn drin ist. Da sind 150.000 Nervenzellen, 1 Milliarde Synapsen, halber Kilometer Dendrit, paar Kilometer Axon. Das ist die Maschine, mit der wir lernen. Ein Teil der Nervenzelle. So, was wissen wir jetzt über die Prozesse, die das Lernen machen? Das ist ziemlich kompliziert, weil wir das nicht studieren können, wenn das Gehirn im Kopf ist. Um das studieren zu können, wird es herausgenommen, sind kleine Scheiben geschnitten, von der Maus oder von der Ratte, und dann kann man zelluläre Prozesse, wie man sagt, untersuchen. Und in einer gewissen Weise muss man sagen, alles, was wir über Lernprozesse, jetzt molekulare Art wissen, kommt von diesen Experimenten. Das ist ziemlich kompliziert. Es gibt eine Reihe Moleküle, die da eine Rolle spielen. Und es gibt eine Reihe von Prozessen. Und für uns im Folgenden interessieren zwei Stück. Das nennt man Langzeitpotenzierung, Langzeitdepression. Das sind zwei Modelle, die Lernen erklären. In dem einen Fall Potenzierung wird die Synapse stärker, im anderen Fall wird die Synapse schwächer. So einfach ist das. So, jetzt kommt das große Aber. Aus diesen Experimenten weiß man sehr viel. Was man nicht weiß, ist, was zum Beispiel passiert auf dieser Ebene, wenn ich ein Instrument lerne. Weil ich natürlich nicht ins Gehirn gucken kann auf dieser Ebene, wenn ich das Instrument lerne. Ist ja klar. Und die Maus lernt das nicht. Das ist das große Problem. Jetzt, also wie gesagt, das ist die Situation, der Königsweg, Erwerb von Fähigkeiten oder eben im Fall von Krankheit, Funktionsrestauration, Wiederherstellung durch angewandte Neuroplastizität. Das ist das Stichwort. Und wie gesagt, der Königsweg ist Training, intensive Übung. Anders geht es eigentlich nicht. Im Sport, hier in der Rehabilitation. Jetzt gibt es eine Alternative, scheinbar. Oder nicht nur scheinbar, die gibt es tatsächlich. Nämlich eine gezielte Auslösung von Lernprozessen durch gezielte Aktivierung. Wie stellt man sich das vor? Was passiert denn, wenn ich trainiere? Sagen wir mal, ein Instrument lerne. Dann benutze ich meine Finger ganz viel. Und durch die viele Benutzung der Finger, genau wie zum Beispiel beim Blindenschriftlernen auch, habe ich eine Intensivierung von Input. Ich habe mehr Input. Mehr Reize kommen in eine geordnete Art und Weise ins Gehirn. Und das ist die Idee, die wir in unserem Labor vor vielen Jahren entwickelt haben, dass man eine Intensivierung dieser Reize auch ohne Training machen kann. Und wie das passiert, will ich euch ganz kurz erzählen. Die Idee ist also, wie kann man jetzt Lernprozesse dieser Art auslösen? Okay, durch Training. Wenn ich mit so einem Gehirnschnitt arbeite, durch eine bestimmte Art der Stimulation. Und was wir machen ist, bei Menschen diese Art der Stimulation anwenden. Damit kann ich sozusagen ohne Training lernen. Und was passiert im Gehirn dabei? Das ist eine Aktivierung des Gehirns von mehreren Versuchspersonen. Das ist vorher, das ist nach dieser Stimulation. Sie sehen also, dass man auf diese Art und Weise innerhalb von ganz kurzer Zeit massive Veränderungen der Gehirnaktivierung tatsächlich auslösen kann. Die Idee ist, wenn ich das zum Beispiel an der Hand mache, stimuliere auf eine bestimmte Weise Finger und Hand, dann löse ich in bestimmten Gehirnarealen Lernprozesse aus. Und die führen über eine ganze Kette von Prozessen zu einer Veränderung der Wahrnehmung und der sensomotorischen Leistung. Und in wissenschaftlichen Publikationen kann man das so nennen, Learning Without Training. Die Pressestelle schreibt dann, Lernen wie von Zauberhand. Ein bisschen grenzwertig, aber für die Zeitung ist das okay. Ich habe eben gesagt, wir haben zwei Modelle, LTP, LTD. Die bestehen darin, dass man hier hochfrequent stimuliert und hier niederfrequent. Das heißt, hier sind viele Stimuli, hier sind wenig Stimuli. Und das kann man jetzt direkt natürlich anwenden. Wir interessieren uns für Finger, Hände, Arme. Man kann die Finger in einer bestimmten Art und Weise entweder hochfrequent, niederfrequent, also mit vielen Reizen, mit wenigen Reizen stimulieren, für kurze Zeit. Dann kann man messen, wie gut der Tastsinn des Fingers ist. Das sind jetzt solche Labormessungen, und was man hier sieht, ist, dass der Tastsinn besser wird. Er kann kleinere Abstände unterscheiden mit diesem Protokoll. Und mit diesem Protokoll wird er schlechter. Das heißt, man kann von außen durch die Wahl der Stimulation beim Menschen in kurzer Zeit den Tastsinn gezielt verändern. Ich kann sagen, ja, sie mache ich jetzt besser, sie mache ich schlechter. Und das passiert. Das geht nach 24 Stunden, nach 10 Stunden ist das verschwunden. Jetzt, wenn man jetzt bereits ein bisschen so etwas wie eine Anwendung denkt, würde man sagen, naja, ein Effekt, der nach 10 Stunden vorbei ist, ist ja nicht so toll. Andererseits, die meisten Medikamente, die man nehmen muss, nimmt man auch jeden Tag oder vielleicht sogar morgens und abends eine Tablette über längere Zeit. Das ist also sozusagen durchaus, wie soll ich sagen, wäre jetzt vorstellbar, zu sagen, okay, wenn ich eine lang andauernde Veränderung haben will, dann muss ich eben immer wieder stimulieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Das will ich jetzt eigentlich noch ganz kurz machen. Wir haben schon gesehen, was im Gehirn passiert. Sie haben diese Aktivierungen gesehen. Das kann man im Detail sehr genau untersuchen. Und was man sagen kann, was passiert ist, dass nach dieser Stimulation der Finger tatsächlich zu ganz weitreichenden Veränderungen in allen möglichen Bereichen des Gehirns kommt. Jetzt kommt ein interessanter Punkt. Aufmerksamkeit. Wenn ich sowas machen will, irgendwie balancieren und auf was halten will, dann muss ich aufmerksam sein, sonst funktioniert das nicht. Und grundsätzlich ist es so, dass die Verbesserungen, die ich durch Training erziele, nur funktionieren, wenn ich aufmerksam bin. Wenn ich nicht aufmerksam bin, lerne ich nicht. Das ist wieder fast trivial. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Fahrradfahren lernen, wenn Sie dabei an den Urlaub vom letzten Jahr denken oder an irgendwas, dann fahren Sie vom Fahrrad oder Sie lernen es nicht. Das ist jetzt der große Unterschied zu der Stimulation. Die Stimulation funktioniert tatsächlich unabhängig davon, ob Sie aufmerksam sind oder nicht. Die Details will ich mir sparen, das zeigt verschiedene Gruppen, die da untersucht wurden. Die einen mussten rechnen, die anderen mussten auf irgendwas anderes aufpassen, die anderen mussten die Stimulation beobachten. Ist völlig egal, der Lernerfolg ist immer der gleiche. Ein anderer Aspekt des Trainings wird oft als Fluch der Spezifität bezeichnet. Nehmen Sie wieder das Beispiel des Fahrradfahrenlernens. Wenn Sie Fahrradfahren lernen, dann lernen Sie Fahrradfahren lernen, Sie lernen aber nicht Rollschuhlernen gleichzeitig. Ja, wenn Sie also Fahrradfahren können, können Sie nicht Skifahren. Ja, das ist trivial. Aber es ist eben, Sie lernen, was Sie üben. Und irgendwas anderes profitiert sehr wenig. Das ist wiederum anders bei der Stimulation. Wir haben sehr, sehr detailliert alle möglichen Bedingungen und Aufgaben untersucht, von Tastfähigkeit des Fingers, Reaktionszeiten, wie schnell kann man reagieren, wie gut ist die Feinmotorik der Hände, bis zu Alltagsleistungen, wie gut kann man Hemden zuknöpfen beispielsweise. Und diese genannte Stimulation verbessert alle diese Aufgaben. Das ist also nicht aufgabenspezifisch. Damit haben wir eigentlich eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt, die geradezu, wie soll ich sagen, geradezu danach rufen, dass man so einen Ansatz in der Therapie möglicherweise nutzen kann. Das ist der Titel des Vortrags. Und die Antwort ist erstmal, man braucht sehr viel Geduld. Das sind alles wissenschaftliche Arbeiten, die wir gemacht haben. Wir haben die ersten Experimente 1992 gemacht. Wir haben das erste Paper veröffentlicht 1996. Und erst in den allerletzten Jahren sind wir dazu gekommen, dass alles so weit war, dass man es tatsächlich bei Patienten anwenden konnte. Und wie gesagt, jetzt Ende letzten Jahres ist dann dieser Stimulationshandschuh endlich fertig geworden. Und die Untersuchungen, die wir machen, wo wir dieses Konzept anwenden, ist relativ breit. Wir gucken auf Alterseffekte. Im Alter wird zum Beispiel Tastsensomotorik schlechter. Chronischer Schmerz ist ein Beispiel, Neuropathien, Schlaganfall, Hirnschädigung. Die Idee ist also, diese Art der Stimulation, wie ich es Ihnen vorgestellt habe, zur Behandlung bei beeinträchtigten Patienten einzusetzen. Und das Ziel ist im weitesten Sinne Tastsinn, Körperwahrnehmung, also die Haptik der Finger und die motorische Wahrnehmung zu verbessern. Jetzt kommen in meinem Vortrag sind schon eine Reihe von Vorteile, glaube ich, deutlich geworden. Ich zeige euch nochmal genauer, wie das also gemacht wird. Die Anwendung ist relativ einfach. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass man es zu Hause machen kann. Ich glaube, der entscheidendste Vorteil, der auch eine hohe Akzeptanz macht, ist der Punkt, dass, wie gesagt, keine Aufmerksamkeit notwendig ist. Was heißt das konkret? Wir haben das so vorgesehen, dass jemand, der das zu Hause benutzen will, das beispielsweise machen kann, wenn er spazieren geht oder ein Buch liest oder Fernsehen guckt. Das ist natürlich sozusagen die ultimative, einfachste Form der Anwendung, die eine hohe Akzeptanz garantiert, weil natürlich Training gegenüber immer der innere Schweinehund im Weg steht. Jeder kennt das. Schon wieder und so weiter, dann haben wir keine Lust. Und in diesem Falle ist es eben möglich, das sozusagen nebenbei zu applizieren. Ja. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir das zeigen konnten, dass es am Schlaf geht. Was jetzt sozusagen, von der Logistik her unnötig kompliziert ist. Ja, also es ist, glaube ich, wirklich einfacher bei der Tagesschau, das zu machen als im Schlaf. Aber im Prinzip wäre das möglich. Ja. Gut, es ist auch kostengünstig, zumindest verglichen mit irgendwelchen Standardtherapien. Okay, bisher haben wir das eingesetzt bei Schlaganfallpatienten oder Patienten mit Hirnschädigungen, sowohl im subakuten als auch im chronischen Langzeitzustand. Dazu werde ich auch noch ein paar Bilder und Daten zeigen. Das war das Bild, was auch, glaube ich, in der WAZ war und vielen anderen Zeitungen. Das ist, wie gesagt, dieser Handschuh. Es war außerordentlich schwierig und wenn man sich vorstellt, das zu entwickeln tatsächlich, und wenn man sich vorstellt, dass man heutzutage auf den Mond fliegen kann, wundert man sich schon ein bisschen, dass es nicht völlig trivial ist, so einen Handschuh zu entwickeln. Das zeigt so ein bisschen die Geschichte, so hat das angefangen. Das sind so Klebeelektroden mit Steckern, die so an den Finger geklebt wurden. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig, dann auch so eine Form entwickelt, die auch patentiert ist. Das ist dann der eigentliche Handschuh. Und was man jetzt nicht sieht in dem Handschuh natürlich, ist innen drinnen sind Kontakte dieser Art, die praktisch diesen Klebeelektroden entsprechen, weil die Stimuli müssen ja auf die Finger gebracht werden. Und das ist jetzt, wie gesagt, das neue Modell, was jetzt auch auf dem Markt ist. Was passiert jetzt tatsächlich, wenn ich so einen Handschuh anhabe und ich stimuliere damit die Finger, dann aktiviere ich, das sind Kernspinnaufnahmen gemacht mit diesem Handschuh, dann aktiviere ich bestimmte Gehirnbereiche und das sind genau die, die für Finger und Hand und Arm zuständig sind. Das ist ja das, was ich erreichen will. Ich will eine gezielte Aktivierung der Gehirnbereiche, die zuständig sind für die Bereiche, die ich verbessern will oder verändern will in ihrer Leistungsfähigkeit. Und das kann ich jetzt bei gesunden Probanden machen, dann kann ich mir ausdenken, okay, ich will die linke Hand-Performance verbessern oder eben im Falle von Patienten, sei es die linke oder rechte betroffene Extremität, würde man dann entsprechend stimulieren. Das sind Kernspinaufnahmen, also in dieser Röhre, das sind EEG-Aufnahmen, funktioniert genauso. Das ist jetzt ein bisschen fürs Kommende sozusagen. Wie misst man jetzt überhaupt, dass sich die, ja, die Performance, die Leistungsfähigkeit verbessert oder letztendlich die Basis von Lernprozessen? Das machen wir auf einer relativ breiten Skala. Das heißt, wir gucken uns sehr unterschiedliche Bereiche an. Manche kennen Sie vielleicht, das ist so Handkraftmessung. Da muss man so Stifte stecken. Hier muss man Objekte erkennen können durch pure Betasten. Und das adressiert verschiedene Komplexitätsebenen des Tastsinns, wenn Sie so wollen. Ja, das sind sehr basale Dinge, das sind sehr komplexe Leistungen. Und dadurch ist es möglich, ein sehr genaues Bild zu bekommen, einerseits, wenn man das bei Patienten macht, was bei dem Betroffenen ausgefallen ist oder beeinträchtigt ist, und dann auch, um deutlich zu machen oder um zu dokumentieren, welche Auswirkungen jetzt eine Behandlung auf diese Art und Weise, welche Auswirkungen da zu erreichen sind. Ich habe jetzt ein paar Daten mitgebracht. Das ist von der Studie, da ging es um subakute Schlaganfallpatienten, also ist der Infarkt ein paar Wochen liegt zurück. Die sind in der Reha und haben eine leichte bis mittelgradig ausgeprägte Hemiparese. In diesem Falle war das eine Studie, wo wir zwei Gruppen hatten. Wir hatten die Zielgruppe, die erhielten die Stimulation mit dem Handschuh und die Standardtherapie des Hauses sozusagen. Und die Kontrollgruppe war die, die sozusagen nur die Standardtherapie bekommen hatten. Das war dann der Vergleich, ob sozusagen durch die Kombination von beiden Therapieformen eine Steigerung der Wirksamkeit erreicht werden kann. Ja, das war das Assessment, muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Was man jetzt hier sieht, ist die Prä-Post-Veränderung, also was gemacht wurde. Bevor die Behandlung begann, wurde das sehr umfangreiche Assessment gemacht. Dann war zwei Wochen Therapie und danach wurde wieder die gleichen Untersuchungen gemacht. Und es wurde jetzt aufgesplittert in verschiedene Bereiche. Und das Grüne ist immer die Kombinationstherapie und das Graue ist die Standardtherapie. Und man sieht sehr deutlich, dass vor allem für diese Bereiche ein massiver Vorteil für die Kombinationstherapie ist, wenn es hier ungefähr ausgeglichen ist. Man kann das jetzt statistisch noch anders aufschlüsseln. Hier wird die Effektstärke dargestellt, also wie stark ist die Verbesserung. Und wir sehen hier nochmal in diesen beiden Bereichen, ist fast doppelt so stark wie in der Standardtherapie. Also eine sehr deutliche Effekte. Das ist von einer anderen Studie. Ich sollte hier noch gesagt haben, der Vollständigkeit halber, dass das zusammen mit den Helios-Kliniken in Hagen-Amboch durchgeführt wurde. Und das hier ist eine Studie, die in der St. Mauritius-Therapie-Klinik gemacht wurde. Hier ist auch wieder die prozentuale Verbesserung für verschiedene Bereiche. Und diese Studie war insofern interessant, als hier sind auch wieder subakute Schlaganfallpatienten. Die haben jetzt keine Standardtherapie bekommen, sondern wurden nur mit dieser Stimulationstherapie behandelt. Und man hat massive Verbesserungen in all diesen Bereichen, Tastsinn, Sensomotorik und so weiter. Also auch ohne diese Zusatztherapie ist die Stimulationstherapie außerordentlich effektiv. Das ist eine sehr interessante Studie, die haben wir zusammen mit der Neurologie in Bergmannsthal durchgeführt. Das waren jetzt einzelne Patienten, die zu uns gekommen sind, wo ein Schaden des Gehirns schon viele, viele Jahre zurücklag, wo es also keine Therapie mehr gab. Und also im Mittel war es 5 Jahre zurück, wir hatten einen Patienten, wo das über 10 Jahre zurücklag und dann natürlich auch keine Besserung in der Zeit mehr eintritt. Und der Vorteil der Stimulationstherapie ist eben, dass man das über sehr, sehr lange Zeit machen kann, wie ich das vorhin schon geschildert hatte. Und diese einzelnen Patienten hier haben über mehr als 6 Monate zu Hause die Stimulation angewandt. Und das ist jetzt ein Beispiel, sieht vielleicht jetzt wilder aus, als es ist. Worauf Sie gucken müssen, ist, das ist die Baseline, also das war sozusagen die Ausgangssituation vor der Behandlung. Das betrifft die Güte des Tastens. Und das war auf dem einen Finger so, dass da gar keine Wahrnehmung war. Es war so gestört, dass die Patientin da überhaupt nichts gefühlt hat, auf dem anderen massiv beeinträchtigt. Und dann wurde diese Therapie begonnen, 5 Tage die Woche, 45 Minuten. Und nach 7 Wochen Behandlungsdauer war auch nichts. Nach 22 Wochen war auch nichts. Und die hatte aber gesagt, okay, ich mache das weiter, weil es ja, wie gesagt, leicht zu machen ist. Das ist wirklich der entscheidende Vorteil. Und dann nach 36 Wochen die ersten deutlichen Effekte. Wie gesagt, in dem Falle lag der Infarkt über 10 Jahre zurück. Das ist die gleiche Patientin. Ihr wird die Händigkeit gezeigt. Sie war ursprünglich Rechtshänder und nach dem Infarkt war sie extreme Linkshänderin, weil sie rechts nichts machen konnte. Und nach 7 Wochen hat sich da nicht viel geändert und nach 36 Wochen ist sie wieder rechtshändig geworden. Also auch wieder nach sehr, sehr langer Zeit Auswirkungen. Das sind Gehirnwellen, das gleiche, Beginn der Behandlung. Da ist nicht wirklich eine Aktivierung. Und Sie können hier diesen typischen Verlauf sehen. Nach 36 Wochen kommt das sozusagen zurück. Das ist ein anderer Patient. Auch 5 Jahre eine kortikale Läsion. In dem Fall ist das so eine Erkennung von solchen kleinen Klötzchen. Und Sie sehen, dass zu Beginn eine starke Störungen sind. Man kann die Klötzchen gar nicht festhalten. Und nach 76 Wochen Stimulation ist er sehr gut in der Lage, die jetzt zu hantieren und tatsächlich auch zu erkennen. Ja, damit wäre ich, was ich Ihnen erzählen wollte, eigentlich schon am Ende. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, noch Fragen zu beantworten. Der entscheidende Punkt zunächst mal wäre zu sagen, dass durch eine solche Stimulation, die man überall applizieren kann, Lernprozesse induziert werden, die massive Verbesserungen, in dem Fall des Tastens, der Sensomotorik, zur Folge haben, was eben als Lernen ohne Training bezeichnet werden kann. Wir können zeigen, dass wenn man nur diese Stimulation macht, entweder bei subakuten oder bei chronischen Patienten, es zu deutlichen Verbesserungen der sensomotorischen Leistung kommt. Und in einer anderen Studie, wo sozusagen eine Kombination angewandt wurde von Standardtherapie mit Stimulation, gab es eine deutliche Unterstützung des Rehabilitationserfolges. Und die Vorteile sind eben, um es nochmal zu sagen, ist keine aktive Beteiligung notwendig, deswegen Langzeittherapie möglich über Jahre, ein Jahr, also der eine ist über ein Jahr gemacht, ist es letztendlich kostengünstig. Und zurzeit, wie gesagt, das Finger und Hand sind unser Spezialgebiet sozusagen, aber es ist natürlich überhaupt kein Grund, das auf die Finger und die Hände zu beschränken. Das Prinzip ist natürlich auf alle Körperteile anzuwenden. Also Zeit untersuchen wir gerade unteren Extremitäten mit der gleichen Logik. Anfrage wäre, das auf andere Pathologien auszudehnen, weil die Logik der Anwendung sozusagen natürlich auch nicht auf den Schlaganfall beschränkt ist. Ja, wie gesagt, ich wäre dann schon durch. Ich danke Ihnen sehr erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Es gab eine Menge Leute, die uns Geld gegeben haben. Das möchte ich auch hier dankenswerterweise erwähnen. Und mein Dank geht natürlich an ganz viele Mitarbeiter, die über viele Jahre dann auch gewechselt haben, an diesem Projekt mit großer Energie mitgearbeitet haben. Ohne die wäre das auch alles überhaupt nicht möglich gewesen. So, wenn es jetzt noch Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung.
Ja, bitte.
Geht es auch auf andere Sinne?
Ja. Das war immer ein großes Thema. Also wir selber haben das gezeigt, dass es auch im Sehsinn funktioniert, in gleicher Weise. Und eine andere Gruppe hat gezeigt, dass es auch im Hörsinn geht.
Wie ist das beim
Sehsinn? Ja, genau. Das ist dieser geniale Vorteil, sag ich mal, dass man das bei der Hand, sozusagen beim Fernsehen machen kann, geht da natürlich nicht. Genau, weil man Reize auf die Augen bringen muss. Und das ist im Moment eher in einem labormäßigen Zustand. Man muss also entweder wirklich mit einer Brille, Goggles oder auf dem Bildschirm eine halbe Stunde und müssen da bestimmte Reize ablaufen. Und die muss man sich tatsächlich auch angucken. Man muss nicht aufmerksam sein, aber man muss die Reize sehen. Das heißt, da könnte man jetzt natürlich dran denken, okay, wenn man weit genug vom Fernseher weg ist und ich gucke die Nachrichten oder Tatort oder irgendwas, man könnte die da reinspielen. Ja? Es ist jetzt die Frage, wie örtlich genau das sein müsste, das ist jetzt alles noch ein bisschen unklar. Aber im Prinzip geht das, also das Prinzip funktioniert auch.
Machen wir doch hier weiter. Kann
man sich zum Beispiel das auch vorstellen, also ich kenne einen Fall, wo jemand rechtzeitig voll gelähmt war, nach Koma, und es hat sich also sehr wenig getan, erstmal auf der rechten Seite. Er ist Linkshänder geworden und ist also sehr zäh, und ich habe also jetzt bei ihm, auf einmal stand er an der Wand und hat sich hochgeradelt, hat sich eine Hand mit hochgehoben und hat sich hochgezogen, ja, und bei ihm ist das Problem, er hat durch das zähe Lernen mit dem Ergotherapeuten mittlerweile gelernt, er kann die Hand aufmachen und er kann mir die Hand leicht geben. Mhm. Und eine wichtige andere Sache wäre die, dass er im Prinzip auch, deswegen will er auch an so einem Experiment teilnehmen, mit diesen Roboter-Aufstehgeräten, ob man da das mit der Sensorik auch koppeln könnte.
Also,
würde das praktisch funktionieren? Kann man das vom Neurologen verschreiben lassen oder sowas?
Also dieser Handschuh ist von einer Medizintechnikfirma in Deutschland jetzt, ich glaube, kommen jetzt die ersten Modelle, werden da vertrieben. Also man kann das kaufen oder es ist nicht im Hilfsmittelkatalog. Das heißt, es ist eine Sache, die man selber erwerben kann.
Ist natürlich mittellos.
Ja.
Ohne aktives Mittel.
Ja.
Heißt das, der Handschuh sendet aus, ich brauche nichts zu machen.
Was heißt das? Ja, genau. Also es ist so unglaublich, also es mag auf den ersten Blick tatsächlich unglaublich klingen. Ich sage nochmal, was ich zu Anfang gesagt hatte. Die Idee ist, wenn Sie jetzt trainieren, irgendwas machen, ja, sei es nur zum Beispiel in der Ergotherapie, ja, dann sortieren Sie da irgendwie Reis von Kartoffeln und ja, solche Sachen. Und die Idee ist, Reize auf die Hand zu bringen. Ja. Und der Handschuh macht im Grunde nichts anderes als das. Ja. Der bringt Reize in einer bestimmten Form, das möchte ich immer nochmal dazu sagen. Also nicht irgendwie, sondern die müssen bestimmte Strukturen, zeitliche Folgen, Abfolgen und so weiter, das muss schon eingebaut sein. Aber dann bewirkt das sozusagen, dass die Nervenzellen, die können gar nicht anders, als auf diese Folgen in einer bestimmten Weise zu reagieren. Das ist die Kernidee. Nein, das ist ganz allgemein. Und das tatsächlich Erstaunliche ist eben, oder was heißt das Erstaunliche? Dadurch, dass es eben nicht mit einer Aufgabe verbunden ist, fällt dieser Aspekt der Spezifität weg, der beim Training eben automatisch durch die Aufgabe mit drin ist. Also wenn Nervenzellen geschädigt, also so geschädigt sind, dass sie kaputt sind, dann sind sie kaputt. Da kann niemand was dran ändern. Was jetzt passiert wahrscheinlich ist, also in dem Falle wird es auch immer Beeinträchtigungen geben. Ja, das ist gar nicht anders möglich. Was passiert mit großer Wahrscheinlichkeit ist, dass jetzt durch die Stimulation andere Gebiete, umliegende Gebiete, so reaktiviert werden, dass die einfach verstärkt Kompensationsprozesse machen und Aufgaben zum Teil mit übernehmen. Also das sollte ich vielleicht auch nochmal sagen, deswegen war auch der Film am Schluss. Man hat sehr schön, glaube ich, den Unterschied gesehen. Ja, am Anfang konnte er die Hand überhaupt nicht bewegen. Und dann konnte er die Objekte hantieren. Aber natürlich nicht so gut wie ein Gesunder. Ja? Also der Handschuh ist kein Zauberhandschuh. Ja, der macht nicht lahme gehend. Ja, sowas gibt es nicht. Ja, er fördert, beschleunigt die Restaurationsprozesse, soweit das eben durch die Schädigung möglich ist. Deswegen ist das ein guter Punkt. Ja? Ich meine, wenn ein Schlaganfall eben so ist, dass das Gebiet relativ groß war und dass dann ein gewisser Bereich wirklich kaputt ist, dann bleibt der kaputt. Und damit assoziierte Defizite werden auch immer bleiben. Die werden gemildert. Ne? Und vielleicht etwas stärker gemildert, als es nur durch Therapie, als Standardtherapie der Fall ist. Also wieder, das sollte man schon immer im Auge behaben.
Diese Zahl mit den 36 Wochen, bis sich die Wirkung einstellte, ist das eine absolut individuelle?
Ja, absolut. Also das hängt, denke ich, das hängt ab, einmal wie lange das Ereignis zurückliegt, und es hängt natürlich ab von der Schwere des Ereignisses. In dem Sinne ist das sowieso, es ist immer mit, überhaupt nicht.
Wir hatten ja das Video gezeigt, nach 76 Wochen hatten wir den Effekt auch gesehen. Gibt es dann Absetzversuche oder gibt es auch
so, nein, also sowas, also ja, okay, ist ein guter Punkt. In der eine Studie, die ich von Norbisch gezeigt hatte, wo nur die Stimulationstherapie angewandt wurde, da gab es, man nennt das ein Follow-up, also wurde nochmal nachgeguckt nach 3 Monaten, und da waren die Wirkungen teilweise sogar stärker als direkt danach, oder sie waren mindestens genauso gut. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass nach Absetzen der Stimulation die Teilnehmer zumindest partiell in Zustand gekommen sind, die Extremität zumindest teilweise zu nutzen. Und dann gibt es natürlich so einen selbstverstärkenden Prozess, wenn man dann erstmal in der Lage ist, wieder was zu machen, dann trainiert man die ja obendrein noch, ne, und verstärkt dadurch dann auch nochmal die positiven Auswirkungen. Also es ist genauso, wie Sie sagen, es gibt Überlegungen. Es gibt jetzt von unserer Seite in dem Bereich keine konkreten Planungen. Aber also das ist sogar ein Punkt, der von einer Firma an uns herangetragen wurde, dass das eigentlich ein interessantes Gebiet noch wäre. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ja, wie gesagt, also wir hatten das am Anfang, eine der ersten Studien war mit älteren Menschen, weil die eben auch altersbedingt Beeinträchtigungen in dem Bereich zeigen und hatte da auch deutliche Wirkungen. Ja. Ich meine, das öffnet viele Fragen, viele ethische Fragen auch. Dinge, da spielen Sie vielleicht jetzt auch darauf an. Genau, Doping natürlich. Eine Art Doping, wenn Sie morgens natürlich Kaffee trinken, genau, auch schon eine Art Doping, früh morgens. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, also wenn Sie gesund sind, dann lernen Sie doch ein Musikinstrument oder einfach einen aktiven Lebensstil. Ja, das ersetzt der, das, dann braucht man das nicht. Ja. Aber natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, in einem Zustand ist, wo das schwierig ist aus bestimmten Gründen, ja, dann könnte das eine interessante Alternative sein.
In dem Moment, wenn ich mit dieser Stimulierung aufhöre oder sie zurücknehme, gehen auch die Aktivitäten zurück im Gehirn oder bleibt das erhalten? Bleibt die Aktivität, dass ich das machen kann, gerade bei Älteren, wo er ja, ja die Aktivität der Hand anfängt, schnell wieder nachzulassen? Muss ich dranbleiben, um das immer wieder zu stimulieren?
Ja. Also,
oder reicht die allgemeine Versuchgeschichte?
Das müsste man dann im Einzelnen sehen. Also wenn man, sagen wir mal, wenn man durch die Stimulation in einen gewissen Status kommt, dass man gewisse Dinge machen kann und die dann auch regelmäßig macht, ja, dann ist das wieder ist das natürlich dann wieder natürliches Training in Anführungszeichen. Ja, Alltags, einfach den Alltag zu handhaben sozusagen. Kann natürlich auch sagen, okay, ich meine, das mit der Stimulation ist jetzt nicht sehr aufwendig und wenn ich das Gefühl habe, das sollte ich mal weitermachen, dann kann man das auch weitermachen. Also ich meine, Tabletten gegen Bluthochdruck nimmt man sein Leben lang in der Regel. Nein, noch nicht.
Welche Kosten muss man denn berechnen?
Also da bin ich selber überfragt, da müsste man sich mit der Firma auseinandersetzen. Da gibt es auch diverse Modelle. Ich glaube, es gibt ein Kaufmodell, es gibt auch ein Mietmodell, was möglicherweise interessant ist. Also wir hatten jetzt verabredet, dass ich, also da jetzt keine Schleichwerbung hier mache, das können Sie vielleicht verstehen. Schicken Sie mir eine E-Mail und ich würde das dann beantworten.
Mit welchem Wort soll man denn googeln, dass die Firma rauskommt?
Ja, natürlich. Ja, klar, ja.
Ja. Mich würden noch die Grenzen interessieren.
Ja.
Also gibt es irgendwo negative Erfahrungen, dass das stimuliert wurde?
Genau. Also bis meines Wissens bisher nicht. Man kann natürlich sich vorstellen, immer, Paracelsus ist immer wahr. Also was zu viel ist, also man muss immer die Balance haben. Und wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, sagen wir mal, der das zu Hause benutzen will und denkt, viel ist gut, also das ist dann in dem System eingebaut, dass man das nur eine bestimmte Dauer betreiben kann und so weiter. Aber natürlich ist, wenn man also da jetzt es drauf anlegt, kann man das sicherlich wie alles missbrauchen und dass dann Dinge passieren können, die nicht gut sind, ist nicht auszuschließen. Also ich weiß jetzt, kenne jetzt nichts Konkretes, aber also wenn jetzt jemand das wirklich tagelang ununterbrochen machen würde, ich weiß nicht, was dann passiert.
Ja. Wird das in Bogomaschinen schon angewandt?
Bitte?
Wird das in Bogomaschinen schon angewandt?
Ja.
Haben die das da schon?
Die haben ja nur jetzt nicht so eine große Schlaganfallabteilung. Die haben ein paar Modelle. Das ist ja eher eine Akutklinik. Ja, das ist ja eher für Rehabilitationskliniken. Wie gesagt, in Hagen-Amboss, die verwenden das. Und ich weiß, jetzt ist eine ganze Reihe von Rehabilitationskliniken in Deutschland, das verwenden wollen.
Okay, danke. Wunderbar. Wenn dann keine weiteren Fragen sind, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich.